Ja, mich hat der Muttertag dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie ist das Verhältnis zwischen den Generationen und worin könnte der Segen für Generationen liegen? Jetzt ist es bei mir ja beruflich so, dass ich alte Menschen begleite und in der Gemeinde begleite ich junge Menschen. Ich stehe so ein bisschen dazwischen. Ja, aber ich fand diese Frage sehr, sehr spannend, gerade auch als wir jetzt eben da vorne standen und diese Sache mit dem Jugendgottesdienst angekündigt haben. Und ich habe mir überlegt, dass der Generationensegen, der ja auch mit dem guten Leben zusammenhängt, über das wir im Moment nachdenken, dass dieser Generationensegen drei Teile hat. Das eine ist, dass wir mit der Herkunftsfamilie Frieden schließen. Das zweite ist, dass wir hineinwachsen in die Identität als Kind Gottes. Und das dritte ist, dass wir diesen Segen weitergeben an die nächste Generation. Frieden schließen mit der Herkunftsfamilie, hineinwachsen in die Identität als Kind Gottes, den Segen weitergeben an die nächste Generation. Und ich möchte mit dem mittleren Punkt anfangen. Hineinwachsen in die Identität als Kind Gottes. Wir haben das eben gerade im Lobpreis ganz eindrücklich gehört, diesen Herzschlag Gottes, als dieser Bass da angefangen hat zu spielen. Und dann diese prophetischen Eindrücke kamen. Gott möchte unser Vater werden. Und wenn wir uns Jesus anschauen, wie das bei ihm war, da erleben wir oder lesen wir das schon ganz, ganz früh. Nämlich Jesus hat mit 12 Jahren schon die Erkenntnis gehabt, dass es da mehr gibt als seine Eltern Maria und Josef. Mit 12 Jahren war Jesus mit seinen Eltern auf einem Fest in Jerusalem und die waren dann auf dem Rückweg. Und ich stelle mir das so vor, dass Maria den Josef fragt, sag mal, hast du den gesehen? Und der Josef, nee, ich dachte, der wäre bei dir. Und dann überlegen die, vielleicht ist er irgendwo bei anderen Verwandten. Und dann suchen die Jesus. Und schließlich müssen sie zurück nach Jerusalem, weil sie merken, die haben den vergessen. Und dann entdecken die Jesus, der im Tempel sitzt und den Schriftgelehrten zuhört. Und dann sagt Jesus, warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Jesus wusste, er hat ein Vaterhaus, was unabhängig ist von seinem Haus, wo Maria und Josef leben. Er wusste, der allmächtige Gott ist sein Vater. Und diese Erkenntnis hat Jesus mit 12 Jahren. Das Ganze geht dann noch weiter im Leben von Jesus. Als er sich taufen lässt, da kommt eine Stimme aus dem Himmel. Und diese Stimme spricht, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das ist wie die Antwort auf das, was Jesus da mit 12 Jahren gesagt hat. Ich muss da sein, wo mein Vater ist. Und jetzt in der Taufe ruft der Vater seinem Sohn zu. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Gott ruft uns das zu. In der Taufe, wenn wir erkannt haben, wir sind Kinder Gottes. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott sagt, ich liebe dich. Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich bin stolz auf dich. Ich freue mich an dir. Es ist genau das, was heute Morgen in den prophetischen Eindrücken kam. Gott liebt uns. Wir gefallen ihm. Ich finde das Wort Wohlgefallen in dem Zusammenhang ganz toll. Es gefällt mir, wie du bist, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Ich glaube, diese Identität, wo wir uns von Gott adoptieren lassen, als seine geliebten Kinder, das gibt unserem Leben Lebensqualität. Auch dann, wenn es in der Herkunftsfamilie nicht so gut gelaufen ist. Zu wissen, ich habe die Möglichkeit, mich von dem allmächtigen Gott adoptieren zu lassen, sein Sohn zu werden, seine Tochter zu werden. Und er ruft jedem von uns heute Morgen zu, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. In 1. Johannes 3, da ruft Johannes aus. Ich denke, der hat das echt verstanden. Der ruft aus, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, 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 wirklich. Wir sind seine Kinder, wenn wir ihn als unseren Vater angenommen haben. Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dass er unser Vater wird. Und diese Identität gibt uns nicht nur Lebensqualität, diese Identität als Kind Gottes, sondern die gibt uns Wertgefühle. Und diese Wertgefühle helfen uns, wenn wir einen Blick in die Vergangenheit hineinwerfen. Diese Wertgefühle, dieses Bewusstsein, wer ich bin für Gott, wer ich bin in den Augen Gottes, das hilft uns, hineinzuschauen in das, was in der Herkunftsfamilie vorgefallen ist. Es ist ja nicht immer alles gut gewesen. Und für manche, ich denke fast für jeden, kommt irgendwann mal so dieser Zeitpunkt, wo wir herausgefordert sind, mit unserer Herkunftsfamilie, mit unserer Vergangenheit Frieden zu schließen. Und hier kommt das vierte Gebot ins Spiel. 5. Mose 5, Vers 16. Es ist eins der 10 Gebote. Ich denke, ihr wisst schon, worauf es rausläuft. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das befehle ich, der Herr, dein Gott. Und jetzt kommt die Verheißung. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das ich dir gebe. Die Eltern ehren. Und dann diese Verheißung. Du wirst ein gutes Leben haben, wenn du das machst. Manchmal ist das nicht so ganz einfach. Je nachdem, was vorgefallen ist, kann die Eltern zu ehren erstmal bedeuten, dass ich ihnen vergebe. Dass ich meinen Eltern ganz konkret vergebe. Dass ich meine Erwartungen an sie loslasse. Und dass ich mit der Vergangenheit Frieden schließe. Und das kann bedeuten, wenn ich als Kind Gottes wirklich weiß, ich habe jetzt einen neuen Vater, ich bin eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn, dass ich mit Gott in diese Vergangenheit hineingehe, dass ich mich von ihm lieben lasse und auch meinen Schmerz meinem Gott bringe über das, was nicht gut gelaufen ist. Frieden schließen mit der Vergangenheit bedeutet, dass wir mit Gott in die Situationen hineingehen können, die nicht so toll gelaufen sind. Und er möchte uns da trösten. Und er möchte uns in unserer Identität als Kind Gottes heilen. Und das kann für manche ein Prozess sein. Aber es gibt uns Lebensqualität. Wenn wir Frieden haben mit unserer Vergangenheit, wenn wir damit abgeschlossen haben, dann gibt uns das neue Energie, dann gibt uns das Lebensqualität, um weiterzugehen. Wie kann man seine Eltern ehren? Indem wir ihnen als Gottes geliebte Söhne und Töchter unsere Wertschätzung zeigen. Ich muss auch noch anrufen. Ich habe meine Mutter noch nicht angerufen heute Morgen. Muss ich noch machen. Aber das ist Wertschätzung, zu sagen, hey, danke. Danke für das, was gut gelaufen ist. Dann noch ein Punkt, den ich ganz interessant fand. Wir ehren unsere Eltern, indem wir für sie sorgen. Das ist sowas, Eltern werden ja auch älter. Und mir ist das aufgefallen, dieses Jahr an Ostern bei der Begegnung zwischen Jesus und seiner Mutter, als Jesus da am Kreuz hing. Und Jesus war wirklich da in diesem Todeskampf. Und er sieht seine Mutter und sieht den Johannes und sagt, das ist dein Sohn. Und zu Johannes, das ist deine Mutter. Und dann nimmt der Johannes die Mutter von Jesus bei sich auf und sorgt für sie. Also da hat Jesus in dieser Situation, wo er hilflos am Kreuz hing, sich noch Gedanken gemacht, wie wird seine Mutter versorgt sein. Und er hat dann den Johannes geschickt, dass er das machen soll. Wenn wir unsere Identität als Kind Gottes gefunden haben, wenn wir mit unserer Herkunftsfamilie Frieden geschlossen haben, dann ist unser Liebestank voll. Und dann Kann es sein, dass wir was Neues, eine neue Aufgabe bekommen? Dass wir den Segen weitertragen an die nächste Generation? Und das ist eine wunderschöne Aufgabe. Psalm 78, Vers 3 steht, was wir gehört und erfahren haben, was uns schon unsere Väter erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Ich denke, die vornehmste oder die schönste Aufgabe, die Eltern haben, vermute ich mal, ist, dass wir von diesem großen und allmächtigen Gott erzählen, von seinen Wundern, dass das, was wir selber gehört und erfahren haben, dass wir das weitertragen in die nächste Generation, von der Größe Gottes zu erzählen. Und von daher ist das fast die wichtigste Sache. Ich kann mich daran erinnern, als ich mich habe taufen lassen, da war ich 14, hat mein Vater gesagt, unser Erziehungsauftrag ist jetzt abgeschlossen. Du gehörst jetzt Gott. Und für mich war das so ein ganz besonderer Moment. Wir haben da viel später mal drüber gesprochen. Ich kann mich noch an die Situation erinnern. Das war da zwischen dem, auf dem Flur zur Küche hin. Da haben wir darüber gesprochen. Mein Vater hat gesagt, ich weiß nicht, was du da gedacht hast in dem Moment, aber du hast mich ganz groß angeguckt. Aber ich weiß, ich habe das nie vergessen. Du gehörst jetzt Gott. Das hat mein Vater gesagt. Und in dem Moment hat er auch mich losgelassen. Ich wusste, ich gehöre Gott. Das ist auch mein Taufspruch. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist das, was passiert, wenn wir in die Familie Gottes hineinkommen. Vor einiger Zeit war ich in Paris in einer französischen Gemeinde. Und vor dem Gottesdienst ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, tu es une bonne maman. Okay, du bist eine gute Mutter. Ich habe gar keine Kinder. So, habe ich mich ein bisschen gewundert. Und dann musste ich aber dann doch auch lachen, weil ich gedacht habe, so ganz stimmt das nicht. Und ich hatte vor Jahren mal ein Bibelwort zugesprochen bekommen, so als Verheißung. Jesaja 54, Vers 1. Juble, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich und jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder als die, die den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstatt. Spare nicht, spanne deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest. Und da ist mir aufgefallen, dass es eingetroffen ist. Das ist wirklich, ich begleite mittlerweile recht viele Jugendliche und junge Erwachsene. Und es gibt so etwas wie eine geistliche Elternschaft, geistliche Väter und Mütter, die einfach die nächste Generation begleiten. Und das macht Spaß, da kann ich echt jubeln. Das macht echt Spaß. Und das ist auch so, das ist etwas, womit ich ermutigen möchte. Es gibt diesen Segen in die nächste Generation hineinzutragen, ist etwas, was einen echt mit tiefer Freude erfüllt. Mach den Raum deines Zeltes weit. Dass wir nicht nur für uns selber leben oder in unserem kleinen begrenzten Raum, sondern dass wir die Flöcke weit spannen. Dass viele dort andocken können. Gott möchte uns beschenken. Gott möchte, dass wir als geistliche Väter und Mütter den Segen, den wir bekommen haben, in die nächste Generation hineintragen. Und ich denke, hier hat jeder was weiterzugeben. Wenn ich frisch Jesus gefunden habe, dann bin ich dem schon ein Stück voraus, der Jesus noch gar nicht kennt. Dann kann ich dem schon was weitergeben. Wenn ich etwas über Jesus gelernt habe, wenn mir jemand was beigebracht hat, dann kann ich das schon dem Nächsten wieder beibringen. Und so geht das immer weiter. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Meine Freundin, deren Eltern sind in Verlautenheide, hatten die früher Landwirtschaft. Meine Freundin hat erzählt, es gibt eine alte Bauernregel. Mit 20 hast du einen Vater, der vor dir geht. Mit 30 geht er neben dir. Und mit 40 geht er hinter dir. Also erst geht der Vater dir voran, dann geht er neben dir und später geht er hinter dir. An der Arbeit wende ich das auch an, so ein bisschen abgespeckt. Und zwar, wenn jemand neu anfängt, dann sage ich erstmal, der soll zugucken, dann soll er mitmachen und dann soll er selber machen. Und in meinem Team möchte ich, dass alle in der Lage sind, Menschen zu fördern, neue anzuleiten. Weil das eine Aufgabe ist, die schön ist, jemandem etwas beizubringen. Das Vineyard-Prinzip lautet finden, fördern, freisetzen. Und das, was wir hier heute Morgen hatten, als wir hier gestanden haben vom Bibeltraining aus, das ist genau das. Der Arthur, der Frank, der Andreas und ich, wir haben gesagt, wir wollen die nächste Generation fördern. Deshalb investieren wir in sie. Und dann haben wir gesagt, probiert mal eure Gaben aus. Wir wollen, dass ihr, wenn ihr diesen Jugendgottesdienst gestaltet, eure Gaben ausprobiert. So, die haben uns bei weitem übertroffen. Was die jetzt machen ist, die fördern schon wieder die nächstjüngeren. Und das ist toll. Also im Endeffekt haben die diesen Gedanken der Multiplikation schon weitergetragen, indem jetzt nächsten Samstag die Jugendlichen lernen, wie man zum Beispiel ein Instrument spielt. Und das erfüllt mich mit Stolz, weil wir dieses Prinzip des Förderns weitergegeben haben. Und dieses Prinzip des Förderns bedeutet, das multipliziert sich. Ich fördere dich, du förderst den Nächsten. Und so geht das immer weiter. Und es hilft, dass wir unser Potenzial entdecken. Nicht irgendwelche Posten zu besetzen, die da die nächsten 20 Jahre ausgeübt werden, sondern einen Menschen zu fördern. Wenn ich mir überlege, wie Jesus das gemacht hat oder auch wie Jesus das sieht, das wird in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn so deutlich. Da ist der Vater, der zwei Söhne hat, einmal den jüngeren Sohn, der sagt, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Und was macht der Vater? Er sagt, nee, Moment mal, so nicht, noch bin ich hier am Zügel. Nein, der Vater teilt den Besitz auf unter die beiden Söhne. Und da ist ein Risiko dabei. Das Risiko besteht ja darin, dass das Geld dann vielleicht weg ist. Und wo ist dann die Existenzgrundlage? Der Vater vertraut seinen Söhnen das Erbe an. Und was macht der jüngere Sohn? Er macht genau das, was man befürchten würde. Der gibt das Geld einfach aus. 50% von diesem Besitz sind jetzt einfach mal weg. Naja, auf jeden Fall kommt der verlorene Sohn dann zurück und denkt, oh, jetzt muss ich das abarbeiten. Was macht der Vater? Rennt ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm und nimmt ihn wieder auf. Der Vater stellt sich hinter die Fehler seines Sohnes. Er hat ihm das Geld anvertraut. Der Sohn hat damit Unfug gemacht und der Vater steht weiter hinter ihm. Dann gibt's noch den älteren Sohn, der das alles sehr unfair findet und sagt, das geht ja gar nicht, dass du den da jetzt ein Fest machst. Der hat schließlich das ganze Geld ausgegeben. Und dann sagt der Vater, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört dir. Gott als Vater vertraut uns seinen Besitz an. Was ich habe, gehört dir. Was für eine Ehre ist das? Ich möchte zum Ende der Predigt kommen. Drei Dinge sind mir wichtig gewesen. Das eine ist diese Identität. Diese Identität als geliebte Tochter, als geliebten Sohn. Das zweite ist, habe ich Frieden mit der Vergangenheit? Und das dritte ist, da wird es spannend, kann ich mir vorstellen, als geistliche Mutter oder geistlicher Vater den Segen in die nächste Generation weiterzugeben? Das sind die drei Fragen, über die es sich lohnt nachzudenken. Habe ich Frieden geschlossen mit meiner Vergangenheit? Habe ich meinen Eltern vergeben? Sehe ich mich als geliebte Tochter, als geliebten Sohn? Kann kann ich glauben, dass Gott an mir wohlgefallen hat? Und kann ich mir vorstellen, den Segen in die nächste Generation weiterzugeben? Jesus, du siehst, an welchem Punkt jeder Einzelne von uns heute Morgen steht. Und ich bitte dich, dass du da hineinkommst, in diese Punkte, vielleicht auch Wundenpunkte, dass du auf Fragen Antworten gibst. Herr, und wo vielleicht das eine oder andere Herz angefangen hat zu schlagen, weil ein Wunsch oder ein Traum da sich entwickelt, da bitte ich dich, dass du das schützt und dass das wächst, dass es sich entfaltet. Vater, und ich bitte dich für all die Menschen, die wie verlorene Söhne oder Töchter sind, um eine Begegnung mit dir, um diese Umarmung, die sie brauchen, um dieses Bewusstsein, bei mir bist du zu Hause. Ich nehme dich auf. Amen.